ARD.
Die gute Nachricht ist, Stralsund hat eine Zukunft, wenn man sie will. Die Industrie steht bereit. Unternehmen wollen sich hier ansiedeln. Der Schiffbau kann zurückkommen. Neue Jobs, neue Chancen, neue Investitionen.
Das sagte Anfang Mai Tobias Lemke von der Werkfeuerwehr der Volkswerft in Stralsund bei einer Demo vor den Toren der Werft. Es geht nicht nur um Jobs oder Investitionen in der Stadt, es geht auch um die Identität einer Stadt. Wohin geht die Reise auf der Volkswerft? Das ist unser Thema heute bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr da auf Abonnieren klickt, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ja, diese riesige hellblaue Halle, die kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal nach Rügen gefahren ist. Wenn man von Stralsund kommt, dann ist das ja rechts vor der Rügenbrücke, steht sie, dieses Riesending, muss ich ja sagen. Im Moment ist sie hellblau. Es steht Volkswerft drauf. Das war aber nicht immer so. Die Werft schaut nämlich auf eine bewegte Geschichte zurück und, wie es scheint, auch auf eine bewegte Zukunft. Zu Gast habe ich heute zwei Kollegen aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald, weil es einfach so viel zu erzählen gibt, gleich zwei. Rebecca Bahr und Matthias Marius Krüger. Freue mich sehr. Hallo.
Moin.
Ihr seid die beiden Experten, was die Volkswerft angibt. Deswegen seid ihr beide hier. Ihr beschäftigt euch ja schon sehr lange und ausführlich mit dem Thema Werft. Matthias, du hast nicht nur beruflich mit der Werft zu tun, sondern lebst seit vielen Jahren in Stralsund. Beschreib doch mal bitte, wie wichtig ist diese Werft für die Stadt, für die Stralsunder?
Ja, die Volkswerft, die hat immer noch eine immense Bedeutung für die Hansestadt, wenn auch leider, muss man sagen, nicht mehr so wie früher. Denn sie war über Jahrzehnte ein wichtiger Arbeitgeber und mit zu Hochzeiten tausenden Beschäftigten. Und war und ist immer noch ein Symbol für die Stadt. Und das ist so ein bisschen ja maritimes Selbstverständnis, auch in der Tradition der Hanse, der Kaufmannsgilden und auch der Schiffbaukunst bzw. der Schiffbaukonstruktion. Und man kann auch immer sagen, wenn es der Werft und den Beschäftigten dort gut geht, dann wirkt sich das auch immer positiv auf die Stadt aus.
Klar, ja. Und neben diesem emotionalen Wert, den du gerade beschrieben hast, für die Stralsunder, hat die Werft ja auch einen wirtschaftlichen wichtiger Faktor, Rebecca, ne?
Ja, ganz genau. Also es ist ein super toller Standort mit extrem guter Anbindung an Autobahnen, an die Bahn, ja, an die Schienen, an das Schienennetz. Dieses Gelände ist ausgestattet mit riesigen Hallen, mit Kränen, mit Produktionsanlagen. Dazu gibt es Schwerlastlogistik, Schiffslift, der ist einzigartig, eine Hafenanbindung und eben ganz, ganz viel Platz. Und alles, was da produziert kann, fließt ja auch wieder zurück in die Region, ne?
Also es gibt eine Menge zu erzählen. Wir schauen heute natürlich zurück auf die Geschichte der Werft, was geplant war, wie es läuft, was aus dem Gelände werden soll bzw. kann. Das alles hört ihr in der heutigen Folge. So, all das, was ihr gerade geschildert habt, ja, hat man ja gerade auf einer Demo gesehen, ne? Dieses emotionale Anfang Mai war diese Demo. Ich habe es gerade erwähnt, wir zeichnen heute am 13. Mai auf, das noch als Information. Es war emotional, es ging um wirtschaftliche Interessen und auch um Politik. Rebecca, sag mal bitte was zu dieser Demo, zu dem Hintergrund.
Also im Mittelpunkt dieser Demo stand die Werkfeuerwehr. Die kämpft nämlich um ihre Arbeitsplätze. 50 Männer arbeiten dort und die sind unter anderem auf Rettung aus großen Höhen und Schiffsbrände spezialisiert. Aber der Stadt ist sie zu teuer und sie wollte sie abschaffen, sagen die Feuerwehrmänner. Und derzeit bekommen sie sogar nur Wochenverträge, haben also gar keine Perspektive. Sie wollten dem Oberbürgermeister Feuer unterm Hintern machen, damit er so schnell wie möglich Gespräche mit interessierten Schiffbaufirmen beginnt. Denn wenn die sich dort wirklich ansiedeln würden, dann wird die Fachkompetenz der Werkfeuerwehr auch dringend gebraucht. Und das, so hörten wir auf der Demo, sehen die Schiffbauer so und auch die IG Metall.
Also ihr merkt, da ist viel Bewegung drin in dem Thema. Wir können natürlich nur den Stand jetzt von Mitte Mai abbilden und erheben auch gar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Man könnte mit Sicherheit noch stundenlang über diese Werft reden. Bevor wir gleich weiter darüber sprechen, was auf dem Gelände der Werft alles geplant ist, schauen wir eben noch mal kurz auf die Geschichte. Matthias, du hast es vorhin angesprochen, der Schiffbau an der Stelle, der hat eine lange Tradition, ist auch identitätsstiftend für die Stadt. Der Name Volkswerft, der ist ja ein Unternehmen und ein Name aus der DDR. Gegründet im Jahr 48, wenn ich nicht irre. Wieso gibt's den eigentlich immer noch?
Ja, die Volkswerft heißt halt Volkswerft Stralsund, da sie ja, als volkseigener Betrieb geplant war, kurz VEB, dann früher hieß sie DDR-Zeiten, und unter der planwirtschaftlichen Ägide der DDR operierte. Und der Name sollte im Arbeiter- und Bauernstaat eindeutig zeigen, wem die Werft gehört, nämlich allen. Und an dieses Erbe wollte man in der Hansestadt wieder anschließen und hat sich, zur Freude vieler Stralsunderinnen und Stralsunder, dazu entschlossen, den alten Namen zu behalten. Und so steht seit letztem Jahr auf der großen Halle nicht mehr MV-Werften Stralsund, sondern die hellblauen, weit sichtbaren Buchstaben, ja, Volkswerft Stralsund.
Und die hieß wahrscheinlich auch immer Volkswerft im Volksmund, oder? Also die Stralsunder haben die wahrscheinlich immer so genannt?
Das, genau. Die, egal wer oder was da produziert wurde, die war im Kopf der Leute, war das immer ja, die Stralsunder Volkswerft.
Ne? Sag noch mal ein paar Daten zur Werft, also zur Geschichte.
Ja, in den Anfangsjahren gehörte die Werft oder das Werftgelände einer Familie Kröger, die dort in dem Bereich damals schon Boote und Yachten gebaut hat. Das Gelände wurde 1945 enteignet und später dort dann 1948 die Volkswerft gegründet. Seitdem gab es da in Stralsund immer den Schwerpunkt der Fischereischiffe vom 17 Meter Holzkutter bis zum großen 120 Meter Fabriktroller war da alles dabei und wurde gebaut. Wie zum Beispiel das ehemalige Kühlschiff, die MS Stubnitz, die dort 1964 gebaut wurde und dann in den 90ern ein Kultur- und Eventschiff wurde. Die Stubnitz wurde im vergangenen Jahr quasi zu ihrem 60. Geburtstag auf der Werft umfangreich repariert.
Haben wir auch drüber berichtet, ne?
Genau, erinnere ich mich. Ja. Genau, und das war dann mal wieder da so ein kleiner emotionaler Akt, als sie dann da repariert wurde, wenn solche Schiffe, die da vor Jahrzehnten in Stralsund gebaut wurden, dann auch immer mal wieder in der Hansestadt ankommen.
Heißt? Wie zeigt sich das?
Na, ich habe das mitbekommen, zum Beispiel, dass da immer mal wieder ehemalige Mitarbeiter wohl vor Ort waren, auf dem Gelände oder auf dem Wasser, um zu schauen, die da früher teilweise noch als Lehrlinge gearbeitet haben an dem oder an anderen solcher Schiffe.
Ja.
Oder mir wurde auch darüber berichtet, hier, da hat mein Vater oder der Onkel hat mal an dem und dem Teil und das gebaut, damals gearbeitet und hat quasi so den Lohn und Brot nach Hause für die Familie gebracht. Ja, die ganzen Schiffe, die da gebaut wurden, die ganzen Fischereischiffe, die waren vorrangig für die Fischereiflotten des Ostblocks gebaut, aber man hat auch Kutter und Logger und sowas gebaut und auch schon damals militärisches Equipment, zum Beispiel so ein Minenlege- und Räumschiffe für die Seepolizei der DDR und andere Dienst- und Behördenfahrzeuge. Und auch damals war man schon immer up to date und wurde vom Lloyds-Register of Shipping als eines der führenden Schiffwerften geführt, die damals in den 60ern und 70ern produziert haben, wenn man so sich die Welt damals angeguckt hat.
Dieses Register ist also da wurden Werften dann klassifiziert.
Genau,
oder was,
und bescheinigt,
okay.
Genau.
Gut, alles klar. So, und dann kam der große Umbruch, die Wende. Wie ging es dann weiter?
Tja, mit der Wende und dem Ende der Sowjetunion, dem Hauptabnehmer für die Volkswerftschiffe, endete 1992 die Ära der Fischereischiffe. Und die Überführung der Unternehmen in die freie Marktwirtschaft war eher ein steiniger Weg. Aber viele politische und wirtschaftliche Maßnahmen, die da gemacht wurden, sicherten letztendlich das Fortbestehen der Werft. Und es wurden weiterhin Schiffe gebaut. Das war ja das Wichtige. Zum Beispiel Container-, Passagier- und Frachtschiffe, aber auch weiterhin so Bagger-, Kabelschiffe oder selbst Flusskreuzfahrt-Gastschiffe liefen hier vom Stapel. Ja, und der Einstieg in diese Geschäftsfelder gelang fast nahtlos. Das lag aber auch an der jahrzehntelangen Erfahrung der vielen Beschäftigten und dem Engagement der Schiffbauer, ihre Werft, so war sie ja immer noch in den Köpfen, ja, oder ist sie ja noch, zu erhalten. Und die Besitzer der Werft wechselten in den Folgejahren immer wieder und zum Schluss wurde es dann immer schwieriger.
Aber die Belegschaft ist gleich geblieben, ne? Das war die Konstante und dann...
Genau, es gab immer einen Kern, der dann da geblieben ist und immer mal auch neue, jüngere Leute, die nachkamen. Aber das waren ab den 90ern schon immer wieder schwierig.
Und es wurde alles irgendwann mal gebaut, ne? Also von ganz klein bis ganz groß war alles...
war alles dabei.
Heißt ja auch super ausgebildete Leute, ne?
Ja.
So, und dann kann ich mich erinnern, gab es einen asiatischen Investor, der dann, um das vorwegzunehmen, ja auch krachend... untergegangen
baden.
Ist, weil ich jetzt gerade baden gegangen ist, genau.
Genau, das war 2016 kam der malaysische Genting-Konzern, der dann als MV-Werften hier produzierte. Drei Kreuzfahrtschiffe sollten hier in Stralsund entstehen. Eins davon wurde fertiggestellt, die Crystal Endeavour, jetzt Silver Endeavour. Das war das vorerst letzte große Schiff, das hier gebaut wurde. Denn der Mutterkonzern Genting bekam durch das Coronavirus Schlagseite, sprichwörtlich. Mhm. Das Geschäftsmodell mit Spielcasinos und Kreuzfahrten funktionierte dann einfach nicht mehr. Und sie gingen pleite, trotz vieler Bürgschaften und Kredite.
Ja, da ist viel Geld versenkt worden. Ne? Im Februar 2022, vor 3 Jahren, wurde dann per Beschluss der Bürgerschaft das 34 Hektar große Gelände von der Stadt Stralsund gekauft. Auch etwas, was nicht wahnsinnig üblich ist, Rebecca. Sag was dazu. Wie kam es dazu?
Naja, nach dem ganzen Hin und Her, also diese ganze Zeit zwischen Pleite und Hoffnung, die ganzen Investoren kamen und gingen, hat die Hansestadt 2022 dann gesagt, wir kaufen das Gelände, wir wollen, dass wir das haben, dass nicht wieder irgendein Investor kommt und dann wird er doch nicht produziert oder dann geht er auch wieder pleite. Und dieses ewige, diese Angst, dass da irgendwie dieser Standort flöten geht, wollten die im Prinzip umgehen. Da hat die Stadt gesagt, wir kaufen das, wir bauen das um in einen maritimen Gewerbepark. Und seit einem Jahr heißt ja die Volkswerft auch wieder Volkswerft. Also die haben auch den alten Namen dann wieder zurückgegeben.
Matthias, du hast es gerade schon angesprochen, Volkswerft, das ist so dieser Begriff, der Name so wichtig ist. Waren das denn rein nostalgische Gründe oder mit Hintergedanken?
Naja, also Stralsund, das seit Generationen mit der Werft verbunden ist, wollte nun als Hansestadt das Gelände übernehmen und entwickeln. Das war, wie gesagt, Anfang 2022. Da bot es sich alleine zur Identifikation an den alten Namen wieder auf die Werfthalle zu schreiben. Passiert ist das aber erst vor einem Jahr im Frühjahr 2024. Der Name war bei den Stralsundern aber darüber hinaus nie verschwunden. Ganz gleich, wer da was in den großen Hallen produziert hat und stand. Es war für die Stralsunderinnen und Stralsunder immer ihre Volkswerft.
Okay, also dann lasst uns mal auf die neue Volkswerft schauen, die ja eigentlich gar keine Werft mehr ist in dem Sinne, sondern ein maritimer Gewerbepark, wie du gesagt hast. Rebecca, was hat die Stadt sich denn vorgenommen?
Die Idee war, verschiedene Pächter auf diesem 34 Hektar großen Gelände anzusiedeln. Und tatsächlich sind 20 gekommen, haben sich angesiedelt. Zum Beispiel Strehler Ship Repair oder Ostseestahl. Und als ich kürzlich dort war, war alles voll. Im Trockendock ein Riesenpott einer chinesischen Reederei. Ja. Daneben die kleine Ranzo vom Wasser- und Schifffahrtsamt. Und in der Halle stehen die Annika. Das ist ein großes Tankerschiff, das nach einem Brand nach Stralsund kam, dort repariert wird. Und die Greif natürlich, die dort general überholt wird.
Ja, klar, ganz
also
wichtiges
die
Schiff.
Ist, ne? Genau, die ist ja so ein ganz traditionelles Schiff, gehört zur Stadt Greifswald. Überall wurde also geschweißt, geklopft, die Kräne waren in Bewegung, der Schiffslift im Betrieb. Also da war wirklich eine Menge los. Also der Schiffbau war nicht tot. Also in diesem Gewerbepark wurde Tatsache produziert.
Du warst ja auch mit der Kamera vor Ort. Ja. Wie es da drin aussieht, das könnt ihr nicht nur euch anhören jetzt gerade, sondern das könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Den Link zum Nordmagazin-Beitrag, den stelle ich euch in die Shownotes. Also die Stadt hatte jetzt nicht nur vor, eine neue Werft, also eine Volkswerft wieder ins Leben zu rufen, sondern da ging es auch wirklich darum, diese Flächen und diese Gebäude zu verpachten. Heißt aber jetzt nicht unbedingt nur an Schiffbauer, ne? Oder?
Nee, aber so soll's funktionieren. Es war am Anfang dann immer so euphorische Jubelmeldung, wenn ein neuer Pächter gefunden wurde. Ich meine, 16,5 Millionen Euro hat der Kauf des Geländes die Stadt gekostet. Das ist schon eine Stange Geld. Ja. Und der Name Volkswerft lässt dann immer die Herzen der Stralsunder höher schlagen. Aber eine einzige Werft ist das natürlich jetzt nicht mehr. Der maritime Gewerbepark hat diesen Namen. Und hier sind jetzt die 20 Firmen zu finden, die derzeit auf dem Gelände der Werft beheimatet sind und da schon gut produzieren.
20, die Zahl fiel gerade. Sind denn alle doch noch da oder sind neu dazugekommen? Wie ist denn der Stand?
Na, Fosen Yard wollte ja produzieren, ist dann aber doch wieder davon abgerückt. Und ja, der große Ankermieter ist dann weggebrochen, in Anführungszeichen. Aber zum Beispiel sind immer noch oder ist dabei Strehler Ship Repair, die prominenten Aufträge abgearbeitet haben, sage ich jetzt mal, wie die erwähnte Restaurierung der Stubnitz oder der Gorch Fock 1, die Greif haben wir auch genannt. Dazu kommen Unternehmen wie der Stahlbauer Ostseestahl und auch der Schiffsrecycler Leviathan und dann noch ganz viele andere weitere Zulieferer, sage ich jetzt mal, die auch bereits erwähnte Feuerwehr, Werkfeuerwehr ist mit dabei. Aber Platz für ein paar, vielleicht auch ein, zwei größere Unternehmen, wäre auf jeden Fall noch.
Wie viele Arbeitsplätze sind denn da schon entstanden?
Also derzeit heißt es laut IG Metall und Hansestadt sind es 250 an dem Standort. Man hoffte ja jetzt lange auf EEW aus Rostock. Die wollten ein ganz eigenes Produkt da machen und das wurde auch durchaus favorisiert von der Stadtverwaltung und dem Land. Aber da kam es ja jetzt anders.
Ja, EEW ist nicht gekommen. Sagt nochmal, was hatte der Konzern vor und warum jetzt doch nicht Stralsund? Ich glaube, es war nicht vorrangig Schiffbau, was die vorhatten, ne?
Ja, EEW wollte ja in Stralsund Röhren für die Windkraftanlagen, also für Offshore-Anlagen bauen. Und dafür wollten sie die große Schiffbauhalle nutzen. Und die hätte aber umgebaut werden müssen. Das heißt, die komplette Schiffstechnik, die da drin ist, zum Beispiel die Kräne, sollten entfernt werden. Übrigens mit EU-Fördermitteln in zweistelliger Millionenhöhe. Die Pächter vor Ort wurden von der Verwaltung der Hansestadt allerdings nicht informiert. Die hatten auch große Angst, dass sie dann selber die Hallen nicht nutzen können. Das hat sich natürlich rumgesprochen, dass EEW da irgendwie im Gespräch mit der Stadt ist. Die waren irgendwie außen vor. Und das hat mir der Geschäftsführer von Strehler Ship Repair, Jan Tebbe Simmendinger, erzählt, der einer der 20 jetzigen Pächter vor Ort ist.
Sie haben da gar nicht mit uns drüber geredet. Also wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, das muss man so sagen. Und noch viel schlimmer für uns als Pächter hier war, dass man gesagt hätte, man hätte sich ja mit uns ins Benehmen gesetzt und alles abgesprochen. Das war leider gar nicht der Fall. Wir hatten eine breite Resonanz in der Bürgerschaft, die sich sehr für das Thema interessiert hat. Fast alle Parteien haben sich das hier vor Ort angeguckt. Ich glaube, die sind durch Teile der Verwaltung nicht immer ins volle Bild gesetzt worden.
Naja, und dann hat ja EEW den Rückzieher gemacht. Die Begründung war die Weltmarktlage und natürlich die Zollpolitik der USA. Laut Wasser- und Schifffahrtsamt hätten diese großen Röhren, die EEW produziert hätte, nicht über den Sund transportiert werden dürfen. Das allerdings hatte die Stadt vorher auch nie abgefragt. Also,
das hätte man doch vorher auch schon, oder?
Also ja, dann hätte man, hätte man auch schon gewusst, das wäre schwierig gewesen, so eine riesen Dinger da irgendwie durch den Sund. Da haben die gesagt, nee, das geht nur 30 Tage im Jahr und wenn immer nur eins. Und also da wären die gar nicht wettbewerbsfähig gewesen. Aber EEW hätte viele Arbeitsplätze geschaffen.
Ja. War das dann auch der Grund für die Demonstration? Also zum einen natürlich, dass EEW nicht kommt und als Folge, dass die Arbeitsplätze wegfallen.
Nein, das war nicht der Hauptgrund. Der Grund, also ich habe auf der Demo ganz viel gehört, dass sie alle das schade finden, dass die Arbeitsplätze jetzt nicht kommen.
Ja.
Aber einige waren auch froh darüber, zum Beispiel viele der derzeitigen Pächter. Denn wenn EEW gekommen wäre, wäre ja die Schiffbauhalle umgebaut worden, dann wäre der Schiffbau tot, weil alle maritimen Anlagen wären weg. Und wenn jemand jetzt hätte ein Schiff bauen wollen, hätte er die Halle nicht mehr pachten können. Und auch die jetzigen Firmen nicht, also die jetzt vor Ort sind.
Ja.
Also viele hätten aufgeben müssen.
Ja, und genau diese Bedingungen wollen die neuen Firmen ja, wenn die dann kommen können.
Okay. Wir haben kürzlich darüber berichtet im Nordmagazin auf NDR1 Radio MV und natürlich auch im Internet auf ndr.de/mv, dass sich eine Interessengemeinschaft gebildet hat. Jetzt müsst ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen. Wer hat sich denn da zu was genau zusammengeschlossen?
Also insgesamt wollen sich 8 große Schiffbauer und Schiffbauzulieferer, sage ich jetzt mal, in der Hansestadt ansiedeln und dort produzieren als diese Gemeinschaft. Zum Beispiel Abe King und Rasmussen und Fasma und die Neptunwerft, aber auch halt Strehler Ship Repair, die Recyclingfirma Leviathan und Ostseestahl. Und ein anderer großer Player ist auch noch dabei, aber der will noch nicht genannt werden.
Wow, okay, mysteriös. Die werden sich natürlich darüber Gedanken gemacht haben, ob das wirtschaftlich für sie Sinn macht, ob es schon Leute gibt oder Firmen gibt, die ihnen Aufträge geben könnten. Von wem erwarten Sie denn oder hoffen Sie denn Aufträge? Welche sind das denn?
Geht es nach den Plänen der Interessensgemeinschaft, könnten hier ja künftig verschiedenste Schiffe gebaut werden. Von der Yacht über Komponenten für Behördenschiffe wie dem Zoll und der Marine, aber auch soll es weiterhin Reparaturen an den Schiffen wie der MS Stubnitz oder ähnlichen Schiffen und der Gorch Fock geben. Ja, da sind sie ja schon fast drauf spezialisiert. Mhm. Und je nach Auftragslage ist ja diese Interessensgemeinschaft besonders flexibel. Und ja, das sehen die Mitglieder dieser Gemeinschaft als besonderen Pluspunkt, um am Markt auch langfristig ja erfolgreich zu sein.
Okay, das heißt, der Gedanke ist, wir schließen uns zusammen, sind flexibler, können mehr machen und können alle davon profitieren. Okay. Wir haben es vorhin gerade schon gehört, dass Stralsund gut angebunden ist, zum Beispiel an Autobahnen und Bahn. Das sieht ja aber bei Rostock und Wismar auch so aus. Und außerdem sind die noch irgendwie, also wenn ich es mal flapsig formulieren darf, näher an der Ostsee bzw. leichter zu erreichen. Heißt, was ist denn so interessant für Unternehmen an diesem Standort Stralsund?
Schlicht und ergreifend ist es, die Kapazitäten sind in den anderen Standorten zurzeit schlichtweg erschöpft oder kurz davor. Und hier sollen durch die ja, langjährigen Erfahrungen im Schiffbau, die vorhandenen Hallen, Kräne, Maschinen und so weiter, einfach diese Auftragsspitzen auch abgefangen werden. Und deswegen ist ja diese Interessensgemeinschaft so flexibel in ihren Plänen, um ja dann auch zu bestehen.
Um einzuspringen, ne? Wenn jetzt Neptunwerft, sagtest du, wenn da die Hallen voll sind, um es mal...
Genau, und dann wird halt hier ein Vorschiff oder was auch immer produziert.
Okay. Ja, also seit Jahren geht es ja schon hin und her mit den Werften. Mal sind die Arbeitsplätze sicher, mal nicht so sicher. Ständig wechselnde Besitzer, wenn ich mich in die Arbeiter reinversetze, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Also man hangelt sich irgendwie von Besitzer zu Besitzer. Du weißt nie, habe ich jetzt bald noch einen Job, habe ich keinen? Wie sicher ist mein Job? Die werden ja auch Familie haben, sind hier ja wahrscheinlich auch verwurzelt. Da verlässt man die Stadt wahrscheinlich nicht so einfach. Wie viele Menschen sind denn da schon abgewandert? Also gibt es überhaupt noch genug Arbeitskräfte oder haben die irgendwann aus verständlichen Gründen gesagt, wisst ihr, ich suche mir was anderes und zwar woanders?
Ganz genau. Es sind natürlich ganz viele schon weggegangen. Mhm. Viele sind auch in Rente gegangen. Früher gab es ja mehrere tausend, die wirklich total spezialisiert waren und richtig tolle Leute waren. Die wussten genau, was die da tun. Aber es gibt noch genügend vor Ort. Ja. Also es sind ja allein auf der Werft laut Aussage der Hansestadt 250 Beschäftigte. Mhm. Also die wissen schon, also das sind die Fachkräfte, die noch da sind. Es gibt auch im Hinterland noch welche. Aber da ging es auch bei der Demo darum, weil die natürlich auch Angst haben, dass die Letzten, die noch da sind, jetzt auch noch weggehen.
Ja.
Und um die zu halten, wollten die auf der Demo auch ein bisschen Druck in Richtung Stadt machen, damit die schnell mit dieser Interessengemeinschaft der Schiffbauunternehmen sprechen. Und da muss die Stadt nun zu Potte kommen, so hat es Heiko Messerschmidt von der IG Metall Küste auf der Demo formuliert.
Es sind eigentlich nicht Wochen, es sind Jahre, die es zu lange dauert hier am Standort, weil seit der Insolvenz 2022 sind wir da dran, diesen Standort zu entwickeln, halten es auch für richtig, mit so einem Konzept Volkswerft Stralsund anzutreten bei der Stadt, aber es muss eben mehr sein, als Flächen zu verpachten, man braucht ein Konzept, man muss wissen, welche Pächter will man hier mit dabei haben.
Wie schätzt ihr beide denn als Beobachter und Reporter die Situation ein? Ich meine, ihr wart häufiger dort, habt mit vielen Beteiligten gesprochen. Vor 3 Jahren kauft die Stadt also jetzt dieses Gelände. Wenn ihr schaut, was seitdem passiert ist, wie läuft das? Kann das was werden?
Also ich glaube, dass die Stadt und die Interessengemeinschaft der Schiffbauer, die jetzt kommen wollen, schon an einem Strang ziehen. Die haben also dieselben Interesse, das Gelände beleben, Arbeitsplätze schaffen. Denn wenn viele Pächter kommen, verteilt sich ja auch das unternehmerische Risiko auf viele Schultern. Wenn nur ein großes Unternehmen vor Ort wäre, hätte es ja immer extrem Druck, Arbeit für alle zu finden und die Hallen voll zu kriegen. Ich habe auch gehört, dass einige Pächter, die ja mit diesen neuen Firmen schon eng in Kontakt stehen, sogar schon die Halle in Gedanken aufteilen. Also die
neulich, wer kriegt was?
Ja, ja. Der Geschäftsführer von Strela Ship Repair, der stand da und stand so ganz in der Ecke der Halle und verschränkte so die Arme, guckte so rum und hatte richtig so ein Leuchten und meinte, wir überlegen schon, wo kann welcher Schiffsrumpf hin, was müssen wir umbauen, muss die Greifen ein bisschen vorgezogen werden oder die Annika da hinten und was weiß ich. Also die planen Tatsache schon, die wissen ja von den Aufträgen, die wissen ja, was da kommen könnte und planen die Halle schon durch, aber so weit ist es natürlich nicht. Und es ist natürlich ganz wichtig auch, dass je nach Auftrag bis zu 70% der Wertschöpfung in der Region bleibt. Also vor allem in Norddeutschland und sogar bis Brandenburg. Bis Nordbrandenburg geht das hin. Also die ganzen Zulieferer, die würden alle davon profitieren. Und da hat die Region tatsächlich mehr von, als wenn nur ein großer Player vor Ort ist. Zum Beispiel ein Offshore-Unternehmen, das braucht ja gar nicht so viel Zulieferer und Firmen im Hintergrund.
Das ist kleinteiliger dann, ne?
Ja, genau. Meiner Meinung nach, die Pläne der Interessensgemeinschaft, die klingen erstmal solide, auch wenn das immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel ist. Aber der deutsche Schiffbau, auch der in Stralsund, wird wieder gebraucht. Die militärischen und zivilen Bedarfe sind vielfältig, umfangreich und da. Die Branche geht von einem signifikanten Wachstum in den kommenden Jahren aus, sagt auch der Verband der Schiffbau- und Meerestechnik aus Hamburg in einem Schreiben an den Oberbürgermeister der Stadt. Aus dem Februar war das, das auch dem NDR vorliegt. In dem Schreiben wird auch die langfristige Zielsetzung von bis zu 1000 Arbeitsplätzen formuliert. Diese soll, so der Verband weiter, durch eine gesunde Mischung von Schiffbau, Reparatur und maritimen Zulieferern umgesetzt werden. In den nächsten Jahren können aber, vorsichtig gerechnet, durchaus 350 weitere Arbeitsplätze entstehen und so die Zahl der Beschäftigten schnell auf so 600 bis 700 steigen, hieß es von Seiten der IG Metall.
Das ist ja mal eine Zahl auch, ne, muss man sagen. Dafür, dass man irgendwie in den vergangenen Jahren, ist jetzt vielleicht meine Empfindung nur als Nachrichtenkonsumentin, immer gehört hat, der Schiffbau, das funktioniert überhaupt nicht. Ständig hat irgendeine Werft pleite gemacht oder musste subventioniert werden. Das sind doch mal gute Nachrichten, ne?
Auf jeden Fall. Und ich denke mal auch, die Stadt Stralsund ist ganz zufrieden. Erstmal, klar, ein großer Ankermieter wäre schön gewesen. Aber ich glaube, mit dem, wie es jetzt wahrscheinlich in die Richtung gehen könnte, ist es auch nicht verkehrt. Besser geht's immer. Nachbarsgarten ist immer grüner, der Rasen, ne? Aber ich denke mal, es geht schon in die richtige Richtung.
Wir sind dazu auch noch ein bisschen in die Tiefe gegangen mit Oberbürgermeister Bartrow, haben ein langes Interview geführt und das stellen wir euch ins Internet. Den Link, damit ihr das auch findet, den findet ihr in den Shownotes. Also, ein maritimer Gewerbepark in der Größenordnung, 34 Hektar haben wir gehört, aufgebaut bzw. unterhalten von der Stadt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig üblich, eurer Einschätzung nach. Hat sie selbst dafür, ja, ich sag's einfach, vollkommen wertfrei, genug Kompetenz oder könnte die Stadt Stralsund sich daran verheben?
Tja, also mal vorneweg, dass die Stadt die Initiative ergriffen hat und sich die Werft quasi, ich sag jetzt mal, zurückgeholt hat, da kann man meiner Meinung nach als Stralsunder wirklich den Hut ziehen. Und das erfüllt, das kann ich dir sagen, das erfüllt die Einwohner schon mit einem gewissen Stolz. Und ich meine, dass die Stadt gerne lieber einen großen Gewerbetreibenden da an dem Standort haben wollte, das kann man auch nachvollziehen, ist ein bisschen weniger Arbeit in dem Sinne, statt sich um 30 Leute zu kümmern.
Ein Ansprechpartner dann.
Ja, ein oder zwei oder wie auch immer, das ist auch alles klar. Ja, ob die Leute in der Verwaltung dann die richtigen Kompetenzen haben, das kann ich nicht beurteilen. Das sehen andere Leute auch anders. Aber ja, ich meine, der Teufel liegt bei solchen Sachen ja immer im Detail. Ich meine, Fosen Yard wollte damals produzieren und hat sich verhoben. Das hat damals viel kostbare Zeit gekostet. Für EEW war Stralsund nie die erste Wahl. Das sollte mittlerweile auch fast jedem klar sein. Und jetzt kann es, sofern jetzt keine andere Firma mit irgendeinem tollen Konzept um die Ecke kommt, anscheinend nur diese Interessensgemeinschaft umsetzen. Und die Stralsunder sind natürlich auch sehr gespannt, was auf dem Gelände passiert und so sich tut und beobachten. Das kann ich dir sagen, das Ganze ganz genau.
Hört sich so an, ja. Letzte Frage an euch beide. Es klingt schon so ein bisschen an, ich stelle sie trotzdem. Was müsste aus eurer Erfahrung nach passieren, damit dieses Konzept der Volkswerft ein Erfolg wird?
Also ich glaube, dass die Pläne ganz schnell umgesetzt werden müssen. Also, dass die Stadt mit den Investoren redet und ein Konzept entwickelt. Nicht, dass noch jemand abspringt von denen und sagt, das dauert mir jetzt zu lange, ich habe keine Planungssicherheit, ich gehe, weiß ich nicht, Richtung Polen. Die Auftragsbücher sind ja voll, es gibt genug Interessenten und Stralsund hat ja diesen wunderbaren Produktionsort an der Kaikante. Fachkräfte sind da, also die können zeigen, was sie drauf haben und es ist irgendwie wie eine Schiffsreise. Also man bucht sie, man weiß, wo es hingeht, aber keiner weiß, was macht die See, macht sie mit oder wird sie kabbelig, ne? Das werden wir dann sehen.
Ja. Genau, und ich als Stralsunder, ne, ich würde mir wünschen, ja, dass die Stadt und die Verwaltung und auch die Bürgerschaft jetzt weiter Gas geben. Und mit dem Wunsch bin ich definitiv nicht alleine. Und das hört man, egal wo man ist, beim Bäcker oder irgendwo, hört man überall jeden Tag an jeder Ecke, wenn das Thema Volkswerft irgendwie aufkommt. Das bewegt die Leute definitiv, was da jetzt passiert. Und meiner Meinung nach muss man der Interessensgemeinschaft jetzt schnell Pachtverträge an die Hand geben, damit die halt, ne, wie Rebecca sagte, langfristig planen können. Und aber, das kann man auch schon mal sagen, da bewegt sich jetzt einiges. Die Zeichen aus der Bürgerschaft sind da und in der kommenden Sitzung der Bürgerschaft gibt es da mehrere Anträge, die dieses Ziel haben, das voranzutreiben. Und ja, so soll die Verwaltung dann damit beauftragt werden, in die Verhandlungen mit den möglichen Pächtern zu gehen.
Damit sind wir wieder beim Anfang und bei dem schönen Bild, Rebecca, was du gerade hattest, diese Bewegung. Ne? Ganz am Anfang haben wir auch schon gesagt, dass das viel passiert gerade und es ein bisschen ist, ich greife das mal auf, wie die See, bei der man auch nicht so hundertprozentig weiß, woher jetzt der Wind kommt und wie hoch die Wellen werden. Stand jetzt Mitte Mai, das können wir abbilden. Wir haben versucht, einen Ausblick zu geben. Wir haben gehört, es muss schnell gehen, damit der Plan, der auf dem Papier gut ist, auch wirklich dann gut wird.
Umgesetzt wird, ja.
So kann man es, glaube ich, zusammenpassen. Ja. Ne? Vielen Dank an Rebecca Bahr und Matthias Marius Krüger aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald.
Ja. Sehr gerne.
Ihr beschäftigt euch ja wirklich schon seit Jahren mit der Werft. Vielen
bisschen.
Dank dafür. Die Redaktion hatte Martin Haufe. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Einen aus unserem Haus, der ziemlich gut in die Zeit im Moment passt. Also ja, Anfang Mitte Mai. Denn Anfang Mai gab es ja an vielen Orten hier in Mecklenburg-Vorpommern Veranstaltungen zum 80-jährigen Kriegsende. Und dazu hat mein Kollege Heiko Kreft einen Kunstkarten gemacht. Da nehmt ihr euch eine halbe Stunde lang mit in die Zeit Mitte der 40er Jahre in Mecklenburg-Vorpommern. Wie erlebten die Menschen im heutigen MV das Kriegsende vor 80 Jahren? So heißt die Folge und sie ist wahnsinnig spannend. Ich kann sie wirklich nur ans Herz legen. Es kommen unglaublich viele Augenzeugen zu Wort. Heiko hat da wirklich in den Archiven tief gewühlt. Also eine unbedingte Hörempfehlung.
Und noch einen Podcast-Tipp habe ich für euch. Ein bisschen außergewöhnlich ist die Geschichte, deswegen wollte ich sie euch nicht vorenthalten. Es geht um den Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen namens 63 Hektar. Da geht es um einen blinden Landwirten. Ja, sowas gibt's und der kommt wunderbar zurecht. Axel Deunsing heißt er und der macht eigentlich das, was alle Landwirte machen. Also er kümmert sich um Tier und Hof und wie das alles funktioniert, ohne zu sehen, das hört ihr in 63 Hektar. Und die Links, die stelle ich euch natürlich noch in die Shownotes. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.